Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
Das Dokumentarfilmfestival München öffnet wieder seine Tore, diesmal zum 40. Mal und auch in diesem Jahr freue ich mich wieder darüber sprechen zu können. Hallo und herzlich willkommen beim Telestammtisch zum ersten von zwei Festivalcasts zum DocFest München 2025 und hallo an meine beiden MitstreiterInnen. Hallo Kati und hallo Olli.
Hallihallo.
Hallo.
Mein Name ist Paul und wir drei haben schon ein paar Filme des diesjährigen Programms gesehen und haben euch hier in dieser Ausgabe schon eine Handvoll Filme mitgebracht, über die wir sehr gerne sprechen würden. Welche das sind, das verraten wir euch gleich. Vorher ganz kurz und knapp zum Festival selbst. Ich meine, wir haben es die letzten Jahre auch schon hin und wieder mit begleitet. Letztes Jahr haben Kati und ich was dazu gemacht. Ich erinnere mich an den Film Yohatsu zum Beispiel, den wir da zusammen gesprochen haben über
ja.
das,
ich wusste,
über das
ich hab
professionelle
da dran.
Verschwinden von Menschen in Japan oder auch diese Palantir-Doku.
Ja, genau, die glaube ich. Ja, genau. Palantir, die Welt von Alex Krupp oder wie hieß ja.
Genau die. Olli, gibt es noch was für, was du aus deinen, bei dir ist es schon ein bisschen länger her, dass du über das DocFest hier mitgesprochen hattest, 2021. Gibt es da was, was dir von diesen Ausgaben noch so in Erinnerung geblieben ist, was du vielleicht besprochen hast oder was du da gesehen hast?
Also ich habe ja zeitgleich dazu dann immer auf Facebook die einzelnen Besprechungen nochmal raufgesetzt und im Grunde genommen erinnere ich noch jeden Film. Das hatte sehr viel mit alternativen Schulen und sowas. Die Filme habe ich noch im Kopf oder eben auch zum Beispiel die beiden Brüder, die aus Syrien gekommen sind, aber hier dann in Europa eine Geschlechtsumwandlung vollzogen haben. So, das sind so die prägenden Filme. Also die Söhne von Zuhat oder so hieß, die Töchter von Zuhat, weil das waren seine Söhne und sind ja dann seine Töchter geworden. Mhm. Das waren so Filme, die eigentlich sehr prägend waren.
Ich glaube, wir haben damals auch über Hinter den Schlagzeilen geredet, das ist mir in Erinnerung geblieben, natürlich.
Stimmt. Es könnte sein, dass wir auch in der Dreierkonstellation schon mal was zusammen gemacht haben. Ich weiß es gar nicht. Aber es könnte sein, dass wir da schon mal was beim DocFest zusammen. Ich weiß, wir hatten ein Jahr, wo wir tatsächlich mal richtig viele Casts hatten, wo auch noch ganz viele aus der Redaktion auch noch mitgemacht hatten. Dieses Jahr sind wir zu dritt am Start und haben trotzdem viele Filme im Gepäck. Das 40. internationale Doc-Filmfest München, das findet in diesem Jahr vom 7. Mai bis zum 18. Mai statt, beziehungsweise vom 7. bis zum 18. Mai findet das vor Ort statt und vom 12. bis zum 25. Mai sind dann die Filme auch noch oder die meisten Filme dann auch noch online verfügbar, wie es jetzt schon die letzten Jahre immer der Fall war. Es sind wirklich nur, ja, ich glaube, ein Dutzend Filme, die da nicht laufen, von insgesamt 105 Filmen dieses Jahr aus 58 Ländern, darunter 19 Weltpremieren und 56 Deutschlandpremieren. Und ich habe es jetzt auch schon gesagt, es ist so ein kleines Jubiläum oder schon ein recht großes Jubiläum. 40 Jahre gibt es das DocFilmfest jetzt schon seit 1985 und seitdem, ja, waren wohl fast über 3000 Filme zu sehen und ein paar davon, die auch mal im Laufe der Zeit liefen, laufen dieses Jahr nochmal in einer kleinen Retrospektive, auf die kommen wir später dann auch nochmal zu sprechen. Die Retrospektive wiederum ist eine von, ja, vielen Sektion, die es dieses Jahr beim DocFilmfest geht. Da gibt es zum Beispiel die Sektionen Nie wieder ist jetzt, Filme über Erinnerungen und Widerstand. Es gibt die Sektion Reframing History, Filme darüber, wie die Vergangenheit unsere Gegenwart formt. Es gibt This is America, Coming of Age, Brave New Work, Family Affairs, The Sound of Music und so weiter und so fort. Da werden wir später auch noch ein bisschen tiefer drin einsteigen, wenn wir dann einzelne Filme aus den einzelnen Sektionen rauspicken. Und wie bei jedem Filmfestival ist es natürlich auch so, dass am Ende des Filmfests ein paar Preise verliehen werden, auch auf ein paar nominierte Filme für diese Preise, die unterschiedlichsten Preise, die da verliehen werden, werden wir zu sprechen kommen. Noch ganz kurz was in eigener Sache, denn wenn ihr nach dieser Ausgabe hier sagt, ihr habt immer noch nicht genug von Dokumentarfilmen, dann hört doch beim Telestammtisch mal in die letzten Dokumentarfilmbesprechungen rein, zum Beispiel in unserem Podcast zu Ice Aged oder Ich will alles, die Doku über Hildegard Knef. Oder solltet ihr nach der Stunde hier sagen, jetzt habe ich erstmal genug von Dokumentarfilmen, dann gibt's hier natürlich auch etliche Podcasts zu fiktivem Kino oder zu anderen Streaming-Neustarts. Hört da später gerne rein. Jetzt aber erstmal Aufmerksamkeit auf das diesjährige Programm. Und da übergebe ich direkt mal an meine beiden Mit-PodcasterInnen zum ersten Film, den wir hier mal in die Runde einladen. The End of the Internet aus der Sektion Reframing History. Bitte.
Ja, danke, Paul. Ja, ich glaube, Olli, du hast den auch gesehen, oder? Die End of the Internet?
Ja.
Ja, genau. Eine Überraschung-Doku, die sich mit, ja, sehr theatralisch, wie ich den Titel bezeichnen, mit dem Ende des Internets beschäftigt. Im Endeffekt geht es dann aber um das Ende der Zentralisierung des Internets und dass das Internet wieder mehr dezentralisiert sein sollte und verschiedene Leute und Gruppen, die das schon machen und sich ihre eigenen Internet-Service-Provider aufbauen und generell ihre Daten dezentralisiert, also nicht bei irgendwelchen großen Anbietern liegen haben, sondern bei sich lokal. Und ich würde sagen, das ist das Hauptthema der Doku, oder? Also nicht wie das Ende des Internets, sondern eher, sollte eher heißen, das Ende der Zentralisierung des Internets.
Ja. Catchy Titel.
Ja, also ist natürlich so, im Grunde genommen das Ende des Internets so, wie wir es bisher kannten.
Genau.
Ja. Also wird natürlich erstmal ein bisschen geschildert, wie entstand das überhaupt? Also kennen wir ja so alles ab 59, wenn so erste Planungen über mögliche Topologien von Netzwerken, die dann, wenn zum Beispiel ein Atomschlag kommt, dass dann nicht das gesamte Kommunikationsnetz ausfällt, so. Und dann erst Jahre später hat sich natürlich dann das Pentagon entschlossen, komm, wir wollen die Ostküste mit der Westküste vernetzen. Und dann entstand das erste ARPANET. Das wird einem so ein bisschen gezeigt, wie ist das entstanden, wie hat sich das weiterentwickelt. Und relativ früh sind ja die Strukturen gekommen, die wir heute kennen. Also wir haben Datenzentren, die mit Tiefseekabeln miteinander vernetzt sind. Aber diese Datenzentren heißen natürlich auch, an diesen Stellen kann man auch meinetwegen Zensuren einbauen, so dass bestimmte Länder zum Beispiel das russische Internet nicht sehen oder dass China sagt, nee, wir wollen nichts aus dem Westen oder so. Und um dagegen anzugehen, da gibt es dann Alternativen in Taiwan. Wir haben in Deutschland Freifunk. Das ist so ein Netz, was man hat. Wir haben ein Mapeo in Brasilien. Dann haben wir Urbit in, ich glaube, Amerika fing das an, ja, ja. Spanien, GuifiNet und so. Das sind so alternative Modelle, wo man sich, wenn man dem Netz beitritt, darauf einigt, auch selber dann Netzwerk zur Verfügung zu stellen. Also so ein bisschen wie Open Source, nur eben im technischen Bereich, dass man sagt, ich stelle auch Sendeleistung zur Verfügung, wenn ich diesem Netz beitrete und darf nichts zensieren, so. Und das sind so alternative Modelle.
Die Idee der Dezentralisierung ist, dass jeder, der im Netz ist, halt auch sendet und dadurch, wenn Teile der Nodes verloren gehen, sind genug andere da, um das aufzufangen. Genau. Das ist die Idee dabei. Also ich muss sagen zu der Doku, die hat wunderschöne Bilder. Ich habe nicht damit gerechnet, dass eine Doku über das Internet solche Bilder hervorbringen kann. Also auch so über irgendwelchen Küsten mit Sonnenuntergängen oder auch von Spanien so wunderschön. Das habe ich nicht damit gerechnet, aber nehme ich. Also war auf jeden Fall schön zum Anschauen. Mhm. Ich weiß nicht so recht. Also ich finde das Thema sau interessant. Ich meine, ich studiere Informatik, das ist alles, was mich interessiert. Ich finde das auch wichtig, dezentralisieren und da, also vor allem mit Daten aufzupassen und bla bla bla. Aber irgendwie hat mir die Doku einen weirden Vibe geben teilweise, vor allem mit diesem Urbit dann und dass sie gar so sehr, sehr negativ ist. Ich meine, ja, das Internet ist ein weirder Ort, drück es mal so aus, und auch vor allem in den letzten Jahren auch mit, wie sich verschiedene politische Parteien und so im Internet ihre Plattform schaffen, ist nicht alles geil oder vieles davon nicht geil. Das will ich auch gar nicht abstreiten, aber es ist mir schon sehr, sehr negativ mit allem, was sie macht. Also wenn man die Doku schaut, denkt man sich auch so, dass es keine einzige positive Sache über das Internet gibt und dass da nie irgendwas Gutes rauskam. Und das fand ich schon ein bisschen sehr einseitig, auch wenn sie dann natürlich probieren, vor allem mit Urbit, auch die negativen Seiten dieser ganzen Dezentralisierung zu zeigen. Mhm. Aber ich weiß nicht, wie es dir da ging von dieser Balance.
Ja, also von der Struktur ist es ja so, das hangelt sich so ein bisschen an einer Führung in, wo war das jetzt? So eine Internet-Tour in Barcelona, in war das, glaube ich. Genau, in Spanien.
Barcelona, glaube ich, ja.
Da wird so eine Führung quasi gemacht und das sind so grob die Kapitel, die wir dann nachher auch tiefer beleuchten. Also das ist wie so eine Rahmenhandlung, die immer mal wieder eingestreut wird. Und wie du sagst, dann kommen ganz andere Bilder dazwischen, Leute, die dann gucken, wo kommt hier das Tiefseekabel an und plötzlich ist man an der Küste und sieht Sonnenuntergänge oder auch Visualisierung von Datennetzen, diese Dynamik in Social Media und so hat man alles schon mal irgendwie gesehen, aber das sind mal interessante Bilder, die man da plötzlich eingestreut bekommt. Aber es stimmt natürlich, da ist ein gewisser Einschlag da, sonst wäre der Titel auch nicht gerechtfertigt, dass man schon irgendwie versucht zu sagen, wir kommen hier irgendwo an nicht weiter. Das ist nicht das Internet, was vielleicht sinnvoll ist oder so. Das also stimmt natürlich, dass das sehr einseitig ist, ein bisschen negativ behaftet. Aber ich fand, es hat sehr viele interessante Dinge gehabt, auch Fakten, die ich gar nicht mehr so im Kopf hatte, wie sich das entwickelt hat und so. Also insofern so als Summa summarum. Ist es trotzdem schöner Roundup, was geht noch? Weil wir haben ja irgendwo, wir sitzen mit den Smartphones da, wir haben irgendwo für uns eine Grenze. Wie kann man das noch weiterentwickeln? Und hier liefert die Doku durchaus Ansätze, die man eigentlich mal weiter verfolgen kann. Also das fand ich eigentlich positiv daran.
Das auf jeden Fall. Ich sage ja auch nicht, dass sie komplett, also dass sie zeigt ja die positiven Seiten der Dezentralisierung. Das macht sie auch ganz cool. Sie zeigt ja auch, wie man seine Daten vor Leuten schützen kann, von denen man nicht will, dass sie die bekommen, oder wie man mit Freifunk da zum Beispiel auch sein eigenes Netzwerk aufbaut oder dann auch irgendwo, ich weiß nicht, wo das war, wo der Typ auch einfach, indem er seine Antenne da an die Kirche richtet, sich sein eigenes Netzwerk aufbaut, weil sie ihm kein Glasfaser liefern, weil sie meinen, das zahlt sich nicht aus.
Das war auch Spanien.
Ja, das war auch Spanien, okay. Das finde ich auch alles gut und das ist auch alles so interessant. Ich fand es nur im Allgemeinen vielleicht ein bisschen sehr pessimistisch dem gegenüber, was wir gerade haben, aber verstehe ich, wie du sagst, natürlich auch, sonst würde die Doku auch nicht die End of the Internet heißen, das muss ja auch von irgendwo her kommen. Ja. Aber an sich finde ich, dass es auch eine Doku ist, die interessante Themen, vor allem wichtige Themen zur Zeit auch aufmacht und da vielleicht einen anderen Blick oder Licht drauf scheint, über die man mal nachdenken sollte, vielleicht vor allem, wenn man sich nicht so viel mit dem Internet auch beschäftigt, ist sie, glaube ich, auch ein guter Einstieg, um überhaupt zu verstehen, warum das ein Problem ist, was passiert oder ein Problem sein kann, was gerade passiert und was man dagegen machen kann, wenn man will.
Wen diese Doku interessiert. Das ist eine von den Dokus, die, jetzt muss ich mal kurz, ich hatte es mir hier irgendwo notiert, ist sie sowohl online als auch offline verfügbar? Es wäre natürlich lustig, wenn die nicht online verfügbar wäre.
Nee, die ist online verfügbar, wenn man eine Liste drauf hat.
Okay, gut. Ach stimmt, ich hatte sie mit Ausrufezeichen markiert. Okay, dann ist diese Doku dann auch online, also im Internet verfügbar, wenn man sich auf die hauseigene Streaming-Plattform des Dogfests begibt. Wer da also Interesse dran hat oder sich da vielleicht mal umschauen will, da gibt's auch noch so ein paar andere Facts zu den Filmen oder zu den FilmemacherInnen, der kann sich da mal auf der Seite umschauen. Und dann würde ich von diesem Film zu einem Film umswitchen, der nicht online verfügbar sein wird, sondern nur vor Ort in den Münchner Kinos zu sehen sein wird. Und das ist Khartoum. Also die sudanesische Hauptstadt im Titel, den ich schon vor einer ganzen Weile gesehen habe, weil er auch im Programm der Berlinale zu sehen war und der mich aber nicht unbeeindruckt zurückgelassen hat und ursprünglich eigentlich mal was ganz anderes erzählen sollte, als er jetzt letztendlich zeigt. Denn eigentlich war gedacht, dass eine Gruppe Filmschaffender eine Handvoll Menschen, eine Handvoll EinwohnerInnen der sudanesischen Hauptstadt so ein bisschen begleitet, die so ein bisschen porträtiert. Das Ganze war 2022. Die haben damit begonnen, so das Leben dieser Menschen zu begleiten, von zwei Straßenjungen, von einer alleinerziehenden Teeverkäuferin, von einem Widerstandskämpfer und so weiter. Doch dann begann im Sudan der Bürgerkrieg. Bis heute eine der größten humanitären Katastrophen weltweit, der dafür sorgte, dass mehr als 10 Millionen Menschen vertrieben wurden. Unter anderem auch die Filmschaffenden und die ProtagonistInnen. Das ist ein Film, ein Dokumentarfilm aus der Sektion Filmmaking in Exile, also Filme über das Filmemachen fern der Heimat. Denn da ist die Doku dann letztendlich zum Großteil entstanden und nicht nur irgendwo in einer anderen Stadt, sondern größtenteils vor Greenscreen. Und vor diesem gigantischen Greenscreen werden dann eben die Geschichten oder die Leben dieser ProtagonistInnen weitererzählt. Es sind kleine Psychodramen, in denen die Protagonisten da ihre Empfindungen, Schlüsselerinnerungen nachstellen und dann in der jeweils oder in der Geschichte des jeweils anderen dann auch so ein bisschen eine Rolle spielen, sodass diese kleine Gruppe an Menschen und FilmemacherInnen da ganz eng zusammen wächst und das einfach eine total interessante Weise ist oder eine total tolle Weise ist, sich diesen Geschichten oder diesen Träumen oder auch den Albträumen von diesen Menschen zu widmen, nachdem das Ganze ganz anders abgelaufen ist, als es eigentlich hätte laufen sollen. Und jetzt dann doch mehr eben auch die Narben des Krieges oder der Sachen, die sie da erlebt haben während des ausbrechenden Bürgerkriegs oder überhaupt während Kriegshandlungen, die sie da erlebt haben. Und das kommt dann zusammen mit eigentlich den Träumen, was sie sich eigentlich mal vorgestellt hatten von ihrem Leben oder von dem Leben in Khartoum. Und das ist ein, wie ich finde, guter Film, der sich empathisch seinen Figuren nähert, der auf ja so sentimentale und auch sensationsfreudige Überzeichnungen verzichtet. Und das, wie gesagt, vor Greenscreen, da kann ich voll verstehen, diejenigen, die sagen, ja, das sieht alles sehr künstlich aus. Also es gibt ein tolles Bild, wo ein Mann auf einer riesigen Taube über die Stadt fliegt. Das sieht natürlich künstlich aus, aber trotzdem fand ich, dass dieser Film Bilder findet oder Emotionen findet, halt einfach die Geschichte von Menschen findet, die über diese Künstlichkeit der Bilder stehen oder diese künstlichen Bilder halt einfach wirklich mit Leben und mit Schicksalen füllen.
Ich finde das, also das Faszinierende, wir haben da schon mal drüber geredet, dass, ich meine, der ganzes Leben und dadurch auch ihr ganzer Film wurde komplett über den Haufen geworfen und dass sie dann trotzdem irgendwie die, keine Ahnung, die Energie und den Mut und das alles finden, das weiterzumachen, finde ich einfach beeindruckend.
Ich habe ihn leider auch nicht im Kino gesehen, aber hier beim Dogfest läuft er nur im Kino. Wenn ihr die Möglichkeit habt, ist für mich eine Empfehlung. Olli hat auch einen Film gesehen, den Kathi und ich nicht gesehen haben. Aus der Kategorie, jetzt muss ich mal kurz schauen, Stranger than Fiction.
Ja.
Ja, genau. Und da habe ich gelesen, der ist zum Beispiel auch einer der Filme auf dem diesjährigen Dogfest, der für den, der im Main Competition quasi läuft des Dogfestes und dort eben für den Preis Dog International nominiert ist. Ja, Silent Observers. Worum geht's? Was ist das?
Ja, schwer zu beschreiben. Also es ist ein komplett entschleunigter Film. Es geht um ein bulgarisches Dorf, das wir einfach in so ein paar Phasen erleben. Also wir immer mal wieder so ein paar Tage lang, was da so passiert. Dann wechselt auch mal die Jahreszeit und so. Und zwar sehen wir auch Dorfbewohner, ganz klar, aber wir sehen das im Wesentlichen aus der Perspektive von Tieren. Wir begleiten also eine Katze, einen Hund, ein Pferd, ein Esel, ein paar Schafe und Ziegen Und die Besitzer sehen wir natürlich auch, aber wenn das Tier im Bild ist, dann sehen wir die Menschen nur im Anschnitt. Also wir haben wirklich immer die tierische Perspektive. Nun ist es aber nicht so, dass die im Fokus sind, sondern die werden im Grunde genommen nur begleitet, wie sie sich durchs Dorf bewegen. Es geht wirklich sehr viel um Atmosphäre, um Landschaft, um Momente so. Da ist keine Handlung, kein Kommentar bei. Klar, wenn sich die Menschen untereinander unterhalten, da geht es sehr viel um Aberglaube. Manchmal auch sprechen sie über die Tiere, dann ist das untertitelt. Ansonsten haben wir nichts. Wir haben nur die Tiere und wie sie sich da durch die Häuser bewegen, durch die Räume. Die Katze ist sehr viel drinnen unterwegs. So. Relativ früh ist es einmal so, da springt sie durch ein offenes Fenster auf das Bett eines Toten, der da gerade betrauert wird. Und schon steht die Katze in Verdacht, zum Vampir zu werden und so. Also da ist sehr viel Aberglaube immer wieder bei in Verbindung mit den Tieren. Und das wird so ein bisschen geschildert. Wir haben absolut keine moderne Technik in diesem Dorf. Das ist eine Dokumentation aus 2024, aber trotzdem, man sieht da kein Handy, nicht mal einen Fernseher oder so, sondern das ist wirklich ein, irgendwo in der hintersten Provinz, ein bulgarisches Dorf, so ein Bergdorf, so am Berghang gelegen. Wir sehen ab und zu auch eine Totale, dann sehen wir, wie groß das ist, das sind so 200 Seelen und wir haben diese Ruhe. Also das ist nichts, wo man eine Handlung jetzt verfolgt oder so, sondern man hat sehr viel ruhige Bilder, man hat Atmosphäre, man hat Wetter und so. Insofern weiß ich nicht, ob das für jeden was ist. Ich fand es interessant, das war faszinierend, auch mal andere Perspektiven zu sehen, also im wahrsten Sinne des Wortes, als auch so inhaltlich, dass man so einfach mal wieder Dorfleben. Ich selber komme aus dem Dorf, insofern kenne ich das, aber hier ist es halt noch ein bisschen fremder, weil man versteht die Menschen nicht auf Anhieb. Man hat sehr viele alte Menschen, die sich im Grunde genommen unterhalten. Und es gibt auch Situationen. Also es wird auch mal ein Lamm geschlachtet. Also es ist jetzt, das sieht man ein bisschen aus Entfernung, aber man sieht es halt. Das heißt, es ist nicht für Kinder, würde ich sagen. Es fällt auch mal ein Schuss und eins der Tiere, ja, stirbt dann quasi. Also da will ich jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, aber es ist so, über diese Ruhe passieren auch mal Dinge. Und das ist halt interessant, so wirklich selber als stiller Beobachter da zu sitzen und einfach mal Dorfleben zu sehen, ohne es wirklich direkt zu sehen. So. Also ja, ist mal was anderes. Müsste man, wenn man sich auf sowas einlässt, dann ist das eigentlich ein richtig interessantes Ding irgendwo.
Ist es POV aus der Sicht der Tiere oder ist es Third Person und die Tiere werden gefilmt? Also haben die der Katze eine GoPro umgeschnallt oder wird die Katze gefilmt?
Nein, also das ist Third Person, aber sehr oft stehende Kamera. Das heißt, irgendwo kommt dann die Katze ins Bild. Das heißt, die müssen unheimlich viele Kameras aufgestellt haben, weil es gibt wirklich Situation, da fragt man sich, Mensch, wie lange haben die gebraucht, um das hinzukriegen? So,
ja, okay.
Solche Dinge halt. Oder auch wirklich mal glückliche Zufälle. Und es ist auch nicht so, dass die Tiere selber jetzt eine Riesenrolle spielen. Sie sind nur sehr oft mit im Bild und reagieren auf irgendwas und man sieht nicht auf was. Also das ist wie so ein roter Faden, aber jetzt nicht unbedingt die Haupthandlung. Die Haupthandlung ist wirklich nur Atmosphäre, mehr ist das nicht.
Ja.
Okay.
Ich hatte jetzt, wo du das so geschildert hast, ich habe sofort an so Sachen gedacht, wie zum Beispiel Gunda. Diese Film, der komplett nur das Schwein oder das Leben des Schweins betrachtet hat, oder also auch ohne Kommentar, oder auch Kao, der dasselbe halt aus der Perspektive einer Kuh macht.
Ja, oder
aber
Io.
Hier, oder ja gut, Io war aber keine Doku.
Keine Doku, ja, aber ist trotzdem alles auf diesem.
Ja, aber die Perspektive, klar, die Tierperspektive. Aber es klingt schon hier, dass da trifft dann vielleicht eher Io zu, dass halt auch durch das Beobachten oder durch das Folgen der Tiere hier so ein bisschen auch die Gesellschaft skizziert wird oder eben,
ganz
wenn es
genau,
einfach ums Thema Aberglaube geht. Ja.
So das Dorfleben auch, also wirklich dieses komplett, was man so gar nicht mehr kennt, so auch diese Ruhe sich dafür zu nehmen, das einfach mal auf sich wirken zu lassen, war schon interessant.
Ja. Ja, die Sektion, mit der er läuft, wie gesagt, Stranger Than Fiction, trägt auch die kurze Erklärung Filme zwischen Realität, Archiv und Essay.
Ja.
Also ist es wahrscheinlich ziemlich treffend, dass der Film dort gelandet ist. Alles klar. Von dieser Sektion kommen wir nochmal in die Sektion Reframing History. Filme darüber, wie die Vergangenheit unsere Gegenwart formt. Und da haben Kathi und ich noch einen Film geschaut mit dem Titel How to Build a Library.
Yes. Wie beeinflusst die Vergangenheit die Gegenwart und die Zukunft? In dem Fall geht es eben um eine Bücherei in Kenia, die vor 100 oder vor fast 100 Jahren gebaut worden ist und damals halt nur für Weiße zugänglich war. Und die Bücher in dieser ganzen Bücherei spiegeln das halt wieder, für wen sie damals gebaut wurde. Und zwei Frauen wollen jetzt, also haben die Bücherei, wollen die Bücherei jetzt eben auf Vordermann bringen und wollen sie mit anderen Büchern füllen und vor allem auch die Gebäude und deren anderen Standorte renovieren, um sie halt so zu, keine Ahnung, Community Center zu machen, wo Leute auch hingehen und dann nicht nur Bücher lesen, sondern sich auch treffen und mit Computern ausstatten und so weiter.
Genau, that's the plan. Das ist genau der Plan. ja, also der Film folgt quasi, ich würde nicht mal sagen, dass er so richtig den irgendwelchen Renovierungsarbeiten, also schon, weil da ja Sachen aussortiert werden, weil da ja viele Menschen oder weil der geplant wird, wie soll das Ganze mal sein, wie ersetzen wir oder wie beleben wir das Neue. Geht wahnsinnig viel um auch Bürokratie dahinter oder wie
sehr
viel
wir
das Geld her, und ich weiß es nicht, aber ich würde jetzt fast schon, auch wenn es ein bisschen blöd ist oder wie, der es nicht hören will, der kann vielleicht kurz skippen, aber kurz das Ende doch schon mit ins Boot holen, weil es ist ja schon, also am Ende geht's dann eigentlich erst richtig los.
Ja, und es ist wirklich so.
Also da habe ich mir dann gedacht, okay.
Die Bücherei hat drei Standorte und die zwei kleineren wären auch schon während des Films eigentlich fertig oder fast fertig, aber das, um was es eigentlich geht, diese große Bücherei im Zentrum, die auch eben diese Geschichte hat mit, dass sie früher nur für Weiße zugänglich war, die sie euch auf Vordermann bringen wollen, für die sie eigentlich auch ganz viel Geld sammeln und so. Da kommt am Schluss dann, ich glaube, eine Texteinblendung, die sagt, ja, in 2025 fangen die Renovierungen dafür an, und man denkt sich so, ja, okay, cool, danke dafür.
Ja, also da war ich am Ende dann so ein bisschen ernüchtert. Also dieser Film spricht ja trotzdem auch gerade heutzutage sehr viele wichtige, sehr viele aktuelle, gerade wenn es um die Aufarbeitung von kolonialen Vergangenheiten und so weiter angeht, auch eben aus einer Perspektive gedreht, die eben keine weiße Perspektive ist, sondern ja, wirklich genau aus der Perspektive von zwei, die da direkt das verändern wollen. Aber wie gesagt, am Ende war ich trotzdem ein bisschen vor den Kopf gestoßen, dass es dann doch erst richtig losgeht. Und du hast gerade gesagt, sie wollten, also was daraus entstehen soll oder wohin diese Reise wohin die Reise gehen soll, wie diese Bibliothek wieder mit Leben gefüllt werden soll. Und ich finde, von diesem Leben, vielleicht liegt es wie gesagt daran, dass da immer noch ein langjähriger wahrscheinlich Prozess vor ihnen liegt, aber von diesem Community-Haften sieht man relativ wenig, und ich hatte irgendwie das Gefühl, öfter so eine Spendengala oder eine andere Gala-Besuch von zum Beispiel King Charles oder so zu sehen. Und ich weiß nicht, also ich glaube, ich hätte auch sehr viel mehr lieber von diesen Community-Elementen gesehen oder wie es halt so kleineren Leuten vor Ort hilft, diese Bibliothek oder überhaupt diese Identität, die sie dann in dieser Bibliothek wieder entdecken oder wiederfinden oder reframen wollen, wie es der Titel der Sektion vorgibt.
Ja, ich finde, man sieht das ein bisschen bei den zwei kleineren Standorten, die dann ja auch irgendwann einigermaßen fertig werden, wo sie ja davor auch mit den Leuten, vor allem mit den Müttern sprechen, was sie sich wünschen, was sie gern hätten für Bücher für ihre Kinder, was so ihre Ideen und Vorstellungen sind, und ich finde, da kriegt man das schon mit, aber ja, bei dem großen Standort ist ja auch das Problem auch einfach, dass da halt bis nach Filmschluss keine wirklichen Arbeiten stattgefunden haben. Aber ich muss sagen, was ich sehr schön an der Doku auch finde, ist, dass sehr, sehr, sehr viele Frauen sehr viel cooles Zeug darin machen und sich für Sachen einsetzen, die ihnen wichtig sind. Und dass es wenig bis gar keinen, also ich habe das Gefühl, dass viele andere Projekte irgendwann so diesen großen Fallout zwischen denen, also es gibt zwei Frauen, die das halt stark vorantreiben, dass es da irgendwann den großen Fallout zwischen denen geben hätte, das passiert da gar nicht. Die sind sich nicht immer einig und da gibt es auch bestimmte Reihen, aber das ist nie, dass das Projekt gefährdet oder dass das Projekt darunter leidet, wenn die sich mal nicht einig sind oder so. Und das fand ich sehr schön, auch wenn sie mit sehr vielen politischen und bürokratischen Stolpersteinen dann zu kämpfen haben.
Ja, ne, das aufzuzeigen. Man kann an vielen Stellen da sicherlich auch den Kopf schütteln, auch über die, wenn natürlich die Geschichte dieser Bibliothek da ergründet wird. Ich muss sagen, vielleicht jetzt hier ran gleich nochmal, letztes Jahr lief auf dem Dogfest das leere Grab, wo es auch um die Auseinandersetzung auch auf Deutschland bezogen mit der kolonialen Vergangenheit ging und wie dafür gekämpft wird, das endlich mal richtig aufzuarbeiten. Den fand ich, was dieses Thema angeht, nochmal eindringlicher und nochmal ein bisschen auch wuchtiger einfach. Oder auch der Homie, auch eine Doku, die letztes Jahr auf der Berlinale da den Goldenen Bären geholt hat, die auch auf eine sehr eindringliche Art und Weise sich eben mit und auch aus einer Perspektive, die halt nicht weiß ist, mit dem Thema Kolonialismus oder auseinandersetzt. Diese beiden Filme, die fand ich da zum Beispiel durchaus nochmal wirkungsvoller. Vielleicht, ja, in 3-4 Jahren sehen wir dann How to Build a Library 2.
Ich würde schauen.
Und
einfach nur aus Interesse, einfach weil ich wissen, wie es weitergegangen ist.
Dann gibt's, also ich sag mal so, das Endergebnis oder wie es letztendlich dann in ein paar Jahren dann dort ausschaut, das würde ich mir auch anschauen oder das wäre ich natürlich auch interessiert. So, ich bin ja bei dieser Doku ein bisschen unentschlossen. Ich fand sie jetzt auch handwerklich recht unspektakulär oder
ja,
recht...
Ja, das stimmt.
Ja, recht konventionell. Also hat mich nicht so richtig abgeholt. Ein paar wichtige Themen stecken drin, aber war bisher nicht mein Favorit.
Schade, aber... Fair.
Wir reichen nochmal weiter den Redestab an Olli. Du hast nämlich noch einen Film geschaut aus der Sektion Macht euch die Erde untertan? Fragezeichen. Mit dem Titel Blame, in dem es, ich weiß es gar nicht so genau, aber so ein bisschen auch um die Corona-Pandemie geht, oder?
Ja. Das ist ein heftiges 2-Stunden-Stück, muss ich sagen. Also es ist eine von den Dokumentationen, die mich am meisten auch nachhaltig jetzt noch beschäftigt haben. Vom Schweizer Christian Frey. Englische Sprachausgabe, weil das geht ein bisschen international zu mit englischen Untertiteln. Also ab und zu lohnt es sich auch da ein bisschen mitzulesen. Und zwar begleitet er dabei 3 Wissenschaftler, Shengli Shi aus Wuhan, dann Linfang Wang aus Singapur und den Amerikaner Peter Dorjek. Alle 3 Virologen, Biologen, die sich schon also sehr, sehr gut untereinander kennen und schon 2003 haben die zum Beispiel SARS erforscht, die Ursprünge von SARS damals. Und sind relativ schnell auf das Phänomen von Fledermäusen gekommen, die unheimlich viele Viren tragen, ohne selbst daran zu erkranken. Das heißt, das war so das wesentliche Forschungsobjekt. Und das hat auch schon dazu geführt, dass die relativ früh prognostiziert haben, dass es auch mal zu einer Pandemie kommen kann, zu einer weltweiten. Und das ist dann tatsächlich auch passiert. Und zwar 2013 hatte der Linfang Wang das schon gemeint, dass es passieren könnte und 6 Jahre später ist es eingetreten. Und der Film schildert erstmal das Leben der 3, wie sie drauf gekommen sind, dann auch so ein bisschen, wie sie geforscht haben, die Erkenntnisse, wie sie sich vernetzen und. Das wird so in 4 Kapiteln geschildert. Warum heißt das Ding jetzt Blame? Und das ist nämlich genau das Ding. Die 3 geraten relativ schnell selber ins Fadenkreuz, dass sie aufgrund ihrer Forschung schuld daran sein, dass es zur Covid-Pandemie kam.
Oh Gott, das klingt sehr anstrengend.
Das also. Ist anstrengend. Es ist auch niederschmetternd, wenn man sieht, wie das Ganze so aufgekommen ist, wie das verbreitet wurde. Wir haben sehr viel mit Fake News zu tun. Wir haben sehr viel diese Schnelllebigkeit, diese Schnellschüsse in den Medien und so, die letztlich dazu geführt haben, dass auch viele Non-Profit-Organisationen, die sich um Pandemieprävention gekümmert haben, dass die quasi schlichtweg einfach aufgelöst wurden und so. Also es ist unheimlich interessant, auch so diesen Werdegang zu sehen. Immer wieder geht es dann auch mal zurück zu den Höhlen, wo sie dann sowohl Guano, also den Dung von den Fledermäusen, als auch selber Fledermäuse einfangen und das erforschen. Dann auch die Begehung in Wuhan, da diesen Fischmarkt. Und auch da sind dann Fake News entstanden, dass es da angeblich, dass da nie lebende Tiere verkauft wurden oder so, und das wurde alles so gedeckelt, diese Informationen darum rundherum, obwohl Beweise für das Gegenteil vorhanden waren. Die wurden aber einfach nicht kommuniziert oder nicht akzeptiert. Und da ist natürlich die Trump-Regierung sehr federführend gewesen und wird es dann ja jetzt demnächst auch wieder sein, das Ganze in eine bestimmte Richtung zu treiben, nämlich dass die Chinesen das Ganze künstlich erzeugt haben und das geleakt wurde und diese ganzen Verschwörungstheorien. Also das letzte Kapitel, das sich mit diesem Blame dann auch wirklich beschäftigt, zeigt dann ganz besonders eine Anhörung des Kongress von diesem Peter Dorjek aus New York, der da quasi Rede und Antwort stehen muss, aber im Grunde genommen nicht angehört wird, sondern ihm werden die Antworten quasi in den Mund gelegt, so. Und ja, wie ohnmächtig man mit dieser Informationslage oder dieser Fehlinformationslage da plötzlich ist. Das sind Wissenschaftler, die aber plötzlich selber als Täter dastehen und so wahrgenommen werden und so geframed werden. Und da gibt's dann keine Hilfe. Und damit beschäftigt sich diese Dokumentation. Die schildert wirklich auf bittere Weise, wie Leute, die das früh erkannt haben, plötzlich selber angeblich die Täter sein. Und also ich meine, man muss sich das Ding angucken, wenn man so ein bisschen auch ein paar Zusammenhänge verstehen können will rund um Covid.
Das klingt echt, echt hart. Also vor allem dieses Ganze mit, ich meine, man weiß ja, was doch alles passiert ist, und das sind ja auch alles keine Neuigkeiten, auch diese ganze Umkehrung, den Wissenschaftlerinnen dann die Schuld zu geben, an was sie natürlich nichts können, weil die haben ihr Bestes getan, aber ey, es sind Fledermäuse, das sind Tiere, die kann man auch nicht kontrollieren oder was auch immer. Und ihnen das dann so reinzudrücken und sie wieder verantwortlich zu machen, das hat mir alles ein bisschen mitbekommen, aber das alles auf 2 Stunden komprimiert nochmal zu sehen, klingt echt hart.
Ja. Und die 2 Stunden, die merkt man nicht. Also das ist wirklich hochinteressant und eigentlich auch schockierend. Und es ist auch eine kleine Kritik halt logischerweise an der fehlenden Medienkompetenz oder auch vorgehaltene Informationen, die dann nie stattgefunden haben und so. Also wie gesagt, wir haben es so mit der Aufarbeitung von Covid ja noch nicht so, aber das ist so ein erster Schritt in die richtige Richtung, um zu sehen, was sind noch Ursachen für so eine, warum ist so eine Pandemie überhaupt möglich? Und hier sind ein paar Dinge versteckt. Und deswegen, also das Ding ist ja auch nominiert und das eben nicht umsonst.
Mhm. Klingt wie ein Doku-Thriller.
Ja, also ohne Mist, so wie es aufgebaut ist oder so, das würde als Spielfilm super funktionieren. Das, also wirklich von hinten bis vorne, das wäre wirklich Filmstoff, ja.
Gut, dann mache ich nochmal einen kleinen Bruch, zumindest was die Schwere des Themas angeht. Ich rutsche nämlich mal ein bisschen in eine Sektion rein, die wir bisher noch nicht beleuchtet haben. Und das ist der Coming-of-Age-Film, eben Filme über Kindheit und Erwachsenwerden. Und ich habe mir mit dem Titel vielleicht ein kleines Ei gelegt, den jetzt hier im Podcast
zu sprechen. Ich bin sehr gespannt, Paul, jetzt.
Das Ding ist, also der Film heißt Spring In, also Frühling In, Nichts mit Springen, Kathi?
Ja, ich weiß. Der Titel war für mich also generell eine Herausforderung.
Spring In, und dann folgt der Name einer abgelegenen Inuit-Siedlung, Kangiksualutjuak. Ich habe es falsch ausgesprochen, denn ich habe geschaut, wie man diese Siedlung ausspricht. Ich hoffe mal, es gibt jetzt nicht mehrere Siedlungen mit so einem Namen, aber ich habe ein Pronunciation-Beispiel auf YouTube gefunden von einer Frau, die das einmal vorsagt, und ich kann es aber auch, mir fällt sehr schwer, das zu imitieren. Es gab von ihr aber wohl einen Trick, oder irgendwo hatte sie das selber gehört, ich glaube ein Kind war es, das aufgeschnappt hatte, und er meinte, wenn man den Satz "Can you swallow a truck?", wenn du den ganz schnell hintereinander aussprichst, dann kommst du in die Nähe. Also "Can you swallow a truck?" Wahrscheinlich noch schneller. Irgendwie so in dieser Richtung bewegt sich zumindest der Name dieser Siedlung, in die Regisseurin Maries Renner eintaucht, eine deutsche Regisseurin, die sich dort zwei junge Frauen, die vor ihrem Schulabschluss stehen, und einem Mädchen widmet und halt, ja, ein bisschen in deren Leben schaut, eine Coming-of-Age-Geschichte im Dokumentarfilm-Mantel erzählt. Es geht um deren Leben, um so die Tradition oder die Zeit, in der sie aufwachsen, auch so ein bisschen, wie sie Traditionen oder so bestimmte Sachen wiederentdecken, die den Inuit genommen wurden. Also auch Kolonialismus spielt hier auch wieder eine große Rolle, und wie man das eben so ein bisschen wiedererobern versucht. Also es ist auch so ein bisschen Reframing History, würde auch in die andere Sektion gut passen. Also es geht hier um ein Kennenlernen auch von sich selbst, von der eigenen Identität, oder wie soll es in Zukunft weitergehen, wo sehen sich die jungen Menschen dort, oder vielleicht doch lieber in der nächstgrößeren Metropole. Das sind Gespräche, die sind ganz nah gefilmt. Die Kamera wohnt immer so bei, die filmt auch so vermeintlich jetzt erstmal ganz unspektakuläre Gespräche, aber fühlt den ProtagonistInnen da sehr auf den Zahn, dass sich das wirklich einen schönen kleinen Film eben über dieses Leben fand. Vielleicht auch so ein bisschen in Richtung Olli, was du vorhin gesagt hast bei den Silent Observers. Auch hier ist der Zuschauer so, ja, ein Beobachter eben von diesen Situationen. Hier steckt natürlich dann auch, hier wird auch viel gesprochen auf Englisch, aber auch Inuktitut, also die Sprache, die Inuit sprechen, und oder eine der Sprachen, die zumindest dort gesprochen wird. Und dieser Film findet ein paar schöne Bilder, vor allen Dingen natürlich auch von sehr schönen Landschaften, sehr viele weite Landschaftsaufnahmen, und in diesen Landschaftsaufnahmen dann aber auch sehr intime Emotionen, sehr zusammengestaute, und dann finden die mal so einen Ausbruch in der schönen, es gibt eine schöne Gesangsszene, wo eine der Protagonistinnen da so, ja, wo sie einfach so verschiedene Gefühle in einem Song verarbeitet, und ich fand den ganz toll, weil sie auch, wie gesagt, schöne Bilder findet, aber auch ganz diesen Figuren da auf den Zahn fühlt, und das auf eine sehr empathische Art und Weise. Dass ich mir auch bei diesem Film wäre so, ich glaube, die Regisseurin hat vor ein paar Jahren, wenn mich nicht alles täuscht, schon mal einen Kurzfilm in die Richtung gemacht oder über Protagonistinnen. Ich weiß nicht, ob es dieselben aus diesem Film waren, aber so ein Update in ein paar Jahren, ich würde es mir auch wieder hinschauen. Und ich fand den sehr interessant. Ich sag's jetzt einfach mal, schaut mal in die Videobeschreibung oder in die Podcast-Beschreibung. Da werde ich mal unser Team anregen, dass sie da vielleicht mal die Filmtitel, die wir hier besprechen, vielleicht reinkopieren, dass ihr auch wisst, worüber sprechen wir hier. Denn dieser, ich krieg's leider auch wirklich nicht hin, der steht dort unten geschrieben. Und ja, jetzt habe ich wieder viel geredet. ich übergebe aber noch einmal an Olli. Und wir nähern uns jetzt auch schon so langsam dem Ende unseres Casts, unseres ersten Casts zum Doc-Filmfest. Es wird aller Voraussicht nach in 1-2 Wochen nochmal einen zweiten Cast geben, denn wir haben noch eine Handvoll Filme mehr gesehen, auf die wir jetzt hier gar nicht alle eingehen können, die dann aber auch auf der Streaming-Plattform laufen, sodass man sie sich dann auch, wie gesagt, noch bis zum 25. Mai online anschauen kann. Die, die jetzt folgen, beziehungsweise einen von beiden, jedoch nicht, weshalb wir jetzt einfach die Retrospektive noch mit in diesen Cast geben. Und da sind zwei Dokumentarfilme dabei, die von denen ihr da draußen sicherlich auch schon mal gehört habt. Und einen davon hat, wie gesagt, Olli gesehen und das ist Citizen 4.
Ja, aus 2014. Citizen 4, das ist das Pseudonym von Edward Snowden gewesen, als er sich an die Reporter gewandt hat, um ja quasi als Whistleblower so ein bisschen über die Machenschaften der NSA zu berichten, so die dann ja zu diversen weiteren Enthüllungen geführt haben. Also der Film ist von Laura Potras, ich glaube, es ist es schreibt sich Französisch, ist aber amerikanisch der Name. Die Dame hat ihn damals mit interviewen dürfen an Seiten von Glenn Greenwald vom Guardian. Im Hotelzimmer haben die sich mehrfach getroffen und haben Dokumente von ihm erhalten, aber auch Schilderungen, was die NSA seit 9/11 so alles für Bestrebungen gemacht hat, um Daten über ihre eigenen Bürger zu sammeln oder auch die Bürger anderer Nationen unter dem Vorwand von Terrorbekämpfung oder Prävention, was aber eben nicht so ganz der Wahrheit entsprach. Das alles eben noch zur Zeit, wo Smartphones ja erst so allmählich ins Rennen kamen und die Überwachung deutlich einfacher gewesen ist. Also es geht so um den Juni 2013. Wie gesagt, die haben so eine Woche lang, ich glaube 8-9 Tage, haben die sich dann hintereinander getroffen. Aber man hat in dieser Doku, also das ist primäres Filmmaterial, was da von der Filmerin gemacht wurde, dass man ihn da noch in Jung sieht, wie er das schildert, die Angst, die sich entwickelt und auch im Laufe der Tage, wie sich das dann auf sowohl Edward Snowden und seiner Freundin, also sein Privatleben, ausgewirkt hat, als auch eben auf die Reporter selbst, die dann unter Druck gerieten, logischerweise. Die Enthüllungen selber sind natürlich Bestandteil, aber eben auch, was das alles in Gang gesetzt hat. Also auch hier haben wir dann natürlich gestreute Falschinformationen über die Reporter, über Snowden selbst, damit es einfacher ist, ihn zu bekämpfen. Die Datenträger mussten später auch alle vernichtet werden und so. Also alles, was bis dahin nicht veröffentlicht war, ist auch nie an die Öffentlichkeit geraten. Snowden selber ist dann ja zu dem Zeitpunkt hat er sich krank gemeldet, ist in Hongkong untergetaucht, ist dann später nach Moskau entkommen oder ist in Moskau untergetaucht und da ist er ja dann nie weggekommen. Er hatte Asyl bekommen und ist da mittlerweile Staatsbürger. Seine Freundin lebt auch da. Also diese Schilderung passiert da. Warum Citizen 4? Weil er sich als vierter Whistleblower wähnt, der die NSA so ein bisschen gezeigt hat, wie sie vorgeht. Er sieht das als Pflicht eines Bürgers an. Er ist der vierte und es würden noch weitere kommen, hat er gesagt. Stimmt ja in Teilen, also nicht gerade was diese Fälle angeht, aber weitere sind ja dann auch noch über WikiLeaks dann gekommen. Insofern, die Tradition ist aufrechtgehalten worden. Und ja, interessant ist zum Beispiel, gegen Ende der Doku sieht man dann auch noch mal, wieso nach 2-3 Tagen die Unterhaltungen zwischen Snowden und den Reportern stattgefunden haben, die haben dann quasi Sätze angefangen, den Rest auf den Zettel geschrieben und sich so quasi haben so kommuniziert, weil sie immer Angst hatten, sie wurden durch irgendwas abgehört und haben danach die Zettel zerrissen. Also man sieht schon, wie die Reporter gewachsen sind in ihrer Aufmerksamkeit und Verfolgungswahn, der ja eigentlich nicht so viel ist. Und das fand ich eigentlich interessant. Das Ding geht auch knapp 2 Stunden. Ich habe das schon mal gesehen vor ein paar Jahren, aber das jetzt nochmal wieder zu sehen, war interessant und das jetzt aufzuarbeiten. Also es hat sich ja schon ein bisschen was getan, aber es ist zeitlos nach wie vor.
Ja, es ist halt, ich finde es erstens crazy, dass das schon über 10 Jahre her ist.
Ja.
Mit Snowden. Und ich weiß, wir waren damals mit der Schule dann in Snowden, also in dem Film, das dann der Spielfilm, der irgendwann kam, der da aber das gleiche Thema eigentlich behandelt. Also wie er die Daten gefunden und dann aus der NSA rausgeschmuggelt und dann eben den Reporterinnen übergeben hat. Und das ist alles sehr, sehr beeindruckend. Und wie du schon meinst, immer noch zeitlos und es passiert ja immer noch, und auch wenn es nicht damit so großem Aufschrei wie damals passiert, aber alles, was da auch bei uns in Österreich von Bayern mit Ibiza, das ist ja mit der gleichen Geheimhaltung und dann Leute, die sich irgendwo treffen und bla bla bla. Man muss ja keinen dann nach Moskau fliehen, aber trotzdem, das ja, ist ein spannendes Thema und ein wichtiges Thema, und über Citizen 4 will ich auch immer noch schauen, habe ich noch nicht geschafft bis jetzt, aber interessiert mich auf jeden Fall.
Ja, bitter ist halt dann die Szene, wenn dann quasi die Datenträger in so einem Kellerraum quasi mit einem Bohrer bearbeitet werden, damit die nicht mehr nutzbar sind. Also das ist so quasi, das ist crazy, all das Gesammelte wird plötzlich einfach vernichtet. So. Ja.
Ja, ich habe mir leider auch noch nicht geschaut, aber dazu hat man ja jetzt vielleicht mal tatsächlich Gelegenheit. Und für die, die vor Ort in München sind, ja sogar auch im Kino. Stelle ich mir auch sehr spannend mit vor.
Ja.
Okay, dann Olli, wenn du dazu erstmal nicht mehr hast,
nee. Passt alles.
Dann kommen wir noch zu einem anderen Film aus der Retrospektive. Und es ist so ein kleiner Herzfilm, also Kathi und ich, wir haben uns schon mal an anderer Stelle sehr lang über diesen Film unterhalten, aber ihn jetzt, also diesen Film jetzt ganz hinten, also den Film und die Filmemacherin natürlich jetzt ganz hinten runterfallen zu lassen, das hätte ich nicht übers Herz gebracht. Deswegen haben wir beide noch Die Sammler und die Sammlerin mitgebracht von Agnes Varda.
Ja.
Und ein Film übers Sammeln.
Aller Art, ja. Hauptsächlich, also sehr viel über Cleaning, also wenn man nach der Ernte das, was überbleibt, aufsammelt und das weiterverwendet, was vor allem früher passiert ist, aber auch Leute, die das auf Märkten machen oder den Sperrmüll von Leuten, sich dort Sachen suchen und mit denen die weiterverarbeiten und auf die unterschiedlichsten Art und Weisen eben sammeln. Und über Agnes Varda, die rappt und LKWs mit ihrer Hand zerquetscht.
Und halt über das Sammeln von einfach so Einzelschicksalen oder und Menschen und Geschichten und wie kommen Leute halt zum Sammeln oder was bewegt die dazu, was sind die Gedanken dazu? Das ist ja was die französische Filmemacherin in ganz vielen ihrer sehr, sehr guten Dokumentationen immer wieder macht, und das ist sicherlich eine ihrer herausragendsten. Und das ist einfach richtig toll. Also auch diese ganzen kleinen Geschichten, es gibt, also sie hat diesen Film halt angefangen mit drehen und hatte aber noch gar keine so richtige Finanzierung und hätte dann wohl auf dem Feld da dieses, ich würde schon fast Motiv nennen, diese herzförmige Kartoffel gefunden.
Ja.
Überhaupt Kartoffeln taucht immer wieder auf bei ihr.
Großes Thema.
Und hätte diese Kartoffel einem Herrn dann auf den, also ja, einem Herrn auf den Schreibtisch gelegt und gesagt, diese Kartoffel und ich möchten gerne einen Film machen. Und daraufhin hätte sie wohl dann so ein bisschen die Finanzierung dafür bekommen. Und dass das Ganze einfach auch, dass sie noch viele, viele Jahre, nachdem sie diesen Film gedreht hat, von Menschen nicht nur Post geschickt bekommen haben, wie schön sie diesen Film oder wie schön sie diese Begegnungen fanden, sondern auch halt herzförmige Kartoffeln zum Beispiel bekommen hat, von denen sie dann einige auch nochmal neu beobachtet und fotografiert hat. Sie ist ja auch eine sehr multimediale Künstlerin, die irgendwie in ganz vielen verschiedenen Facetten da Kunst macht und aber vor allen Dingen auch halt ganz groß darin, eine sehr menschliche Herangehensweise, sehr empathisch an die Charaktere, an diese Menschen da heranzugehen. Das ist schon, ja, wirklich ein schöner Film und halt auch wirklich aktuell, wenn es um die Kritik an der Konsumgesellschaft geht, wenn es um Kapitalismuskritik geht, wenn es um die Verschwendung geht, also so viele Sachen. Ich glaube nicht, dass sich da in den letzten Jahren groß was verändert hat und die Doku ist jetzt auch schon 30 Jahre alt.
Ja, ich glaube. Aber es ist halt wie bei alles bei Wader Menschen, das ist halt einfach sehr zwischen der Kamera und allen Leuten, die sie filmt, also immer auf Augenhöhe, immer höflich, immer interessiert an Schicksal jedes und jeder Einzelnen. Und ich würde allen hier mal raten, einfach mal Agnes Wader Kartoffelkostüm zu googeln und sich anzuschauen, wie Agnes Wader, ich glaube, auf die Premiere ihres Films oder auf irgendeine Ausstellung kam.
Ich glaube, es war bei einer Ausstellung, ja.
Ja, und das ist der Vibe, den diese Frau abgegeben hat und das ist auch der Vibe, der sich so ein bisschen durch diesen Film zieht, dieses spielerische, kindische, wie gesagt, sie fährt mit dem Auto und filmt LKWs und versucht es mit ihrer Hand einzufangen und alles. Aber also
was verspielt es einfach.
Genau, ja. Und das macht es einfach wie so ziemlich alles von Wader einfach sehr, ja, ich weiß nicht, sehr relatable und sehr, man fühlt dann einfach mit ihr mit, weil sie halt eben auch Teil ihrer Doku ist und auch Teil davon und sich da auch nicht irgendwie zu schade ist, ein bisschen Blödsinn zu machen und ein bisschen aufzudrehen. Und das ist sehr schön. Und ja, also generell, Agnes war da immer eine Empfehlung. Und jetzt, wo der Film läuft, wenn man den im Kino schauen kann, nutzt die Chance auf jeden Fall.
Ja, das auf jeden Fall eine Empfehlung von uns beiden. Sich den anzusehen. Sie hat auch noch ganz viele andere tolle Dokus gemacht, ja, genau. Die aber nicht auf Dogfest
laufen. Auf Mubi.
Aber genau, aber nee, ich glaube nicht mehr auf Mubi zurzeit, aber wenn ihr mehr über diese Dokus hören wollt, dann klitzekleine Cross-Promo, dann hört doch mal bei In the Mood von Mubi rein. Da reden Kati und ich hin und wieder mal über ein paar Dokus von Agnes Wader. Ja, super. Dann haben wir das doch jetzt, diese erste Ausgabe, ziemlich gut über die Bühne gebracht, würde ich sagen. Wir haben schon eine Handvoll echt interessante Sachen mitgebracht und über ein paar sehr spannende Dinge geredet. Wir werden, wie gesagt, noch über ein paar mehr sprechen. Könnt ihr vielleicht kurz sagen, was habt ihr noch so auf eurer Liste? Oder wenn ihr habt ja, also wie wir alle, ich als das Programm rauskam, über 100 Filme, da guckt man sich natürlich erstmal durch, was ist vielleicht für einen interessant und was möchte man dann auch anfragen an dieser Stelle. Vielen Dank auch nochmal ans Dogfest dafür, dass wir da auch die Möglichkeit hatten, die Filme, die uns interessieren, auch vorab zu sehen. Also riesen, riesen Dankeschön, dass das immer möglich ist. Aber ja, bei mir war die Liste auch länger, als sie dann war, als die E-Mail, die ich dann letztendlich irgendwann rausgeschickt habe. Ja. Aber was steht bei euch noch so? Was stand bei euch noch so auf der Liste oder was kommt vielleicht noch in einer nächsten Ausgabe? Olli, wie sieht es bei dir aus?
Also meine ursprüngliche Liste war auch auf 32 Titel angewachsen und die musste ich irgendwann auf 8 reduzieren. Watchmen, Double Trouble und Boalandia, also alles ein bisschen künstlerisch in die Richtung. Ich habe ein bisschen versucht, das Spektrum zu erweitern. Also es kommen noch ein paar interessante Sachen, aber die Schwergewichte, die waren heute dran.
Ja, künstlerisch haben wir auch noch was, nicht, Kati?
Ja, ich hatte auch viel zu viel, aber wir haben noch I Weiweiß Turandot und ich habe mir noch Vom Traum unsinkbar zu sein, weil Bote. Manchmal ist es ganz einfach.
Ich habe noch was in Schwarz-Weiß.
Natürlich hast du das.
kleiner, großer Schwarz-Weiß-Fan und nehme eigentlich alles, was irgendwie in Schwarz-Weiß läuft. Deswegen war ich auch sehr interessiert, was da jetzt hier auf dem Dogfest auch in Schwarz-Weiß läuft. Und da habe ich auch noch was für die nächste Ausgabe. Also es sind schon wirklich, man kann sich da mal durchs Programm klicken. Da sind schon ein paar interessante Titel dabei. Gut, dann bleibt mir an dieser Stelle eigentlich nur noch zu sagen, wenn euch gefallen hat, was wir hier gemacht haben, dann hinterlasst uns doch gerne ein positives Feedback auf den bekannten Podcast-Portalen oder auch Social-Media-Portalen des Tele-Stammtischs oder eine Bewertung auf Spotify zum Beispiel. Und wenn ihr, wie gesagt, nicht genug habt, wir haben hier beim Tele-Stammtisch eine ganze Reihe an filmkritischen Filmbesprechungen zu den unterschiedlichsten Sachen. Jetzt auch erst wieder zu der Best-of-Cinema-Reihe, die ja das ganze Jahr über oder jeden Monat Klassiker zurück ins Kino bringt. Das macht der Kollege Sven mit wechselnden Gästen. Da ist auch immer eine lustige Runde und auch immer sicherlich interessanter Film dabei.
Ja,
ich bedanke mich bei...
Ganz wundervoll.
Ich bedanke mich bei euch beiden, Kadi und Olli. War sehr schön.
Gerne, gerne. Bis zum nächsten Mal. Danke dir, Paul.
Ja, hat Spaß gemacht.
Ja, danke. Ich freue mich auch. Wir hören uns ja dann bald wieder und ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao. Ciao.